Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Impfwoche 2026. Vom 19. bis zum 25. April findet in diesem Jahr die Europäische Impfwoche statt. Wir haben über den Stand der Dinge beim Thema Impfen gesprochen.
Also wir wollen sprechen anlässlich der Europäischen Impfwoche in diesem Jahr vom 19. bis zum 25. April. Die gibt's jetzt seit 50 Jahren, was bemerkenswert ist. War mal eine Initiative der Europäischen Region der WHO. Das ist erstmal toll, da kann man, glaube ich, stolz drauf sein. Und das Motto in diesem Jahr ist, Impfungen wirken in jeder Generation. Ich glaube, es soll ein bisschen eigentlich heißen, bitte impft euch doch auch in jeder Generation.
Ich glaube, vielleicht sollte man dazu sagen, sie sind in jeder Generation immer noch wieder auch nötig.
Ja, Impfauffrischungen.
Auffrischungen sind nötig bei bestimmten Impfungen, selbstverständlich. Und es gibt auch spezifische Impfungen für ältere Menschen.
Und ich glaube, was aber auch so ein kleiner Hinweis ist, ist auch auf die Eltern zu sagen, nee, wir haben also auch Empfehlungen für Impfungen in frühester Kindheit und Jugend nicht umsonst für bestimmte Altersgruppen. Also all das, glaube ich, steckt dahinter. Ich habe mir dann durchgelesen, was in diesem Jahr so ein bisschen das Ziel ist hinter dem Motto, man möchte Leuten vermitteln, dass sie mit ihrer Impfentscheidung das Richtige tun, dass sie mündige Impfentscheidungen treffen und so. Und da habe ich sofort gedacht, gibt es nicht eindeutig richtige und falsche Impfentscheidungen, beziehungsweise müsste es nicht eigentlich heißen, und jetzt sage ich das so salopp, damit Sie es nicht müssen, den Irrsinn der übertriebenen Impfskepsis endlich beheben?
Ja, also es ist eigentlich für mich schleierhaft, woher diese Impfskepsis kommt. Die ist aber, glaube ich, schon ein bisschen was spezifisch Deutsches, ist mein Eindruck. Das kann falsch sein, ist also mein persönlicher Eindruck, weil ich das besonders hier diskutiert sehe. Aber gut, ich glaube, in den USA gibt es das auch. Also der aktuelle amerikanische Gesundheitsminister ist ja ein großer Impfskeptiker. Hat ja auch eine öffentliche Auseinandersetzung mit Frau Wagen dazu gehabt und will sich, glaube ich, auch nochmal dazu melden oder sich sogar hier vorstellen. Abstrus jedenfalls die Vorstellung, dass ein Gesundheitsminister eines so großen Landes, einer technischen, avancierten Nation oder Gesellschaft solche Auffassungen vertritt. Aber völlig richtig, die Mythen und die Fake News, die sich um das Thema ranken, sind also zahlreich.
Ja, ich persönlich glaube, dass wir international haben wir natürlich immer noch das mit dieser mittlerweile längst widerrufenden, widerlegten und so weiter Autismusstudie. Ich glaube, damit ging das international so richtig los, die Impfskepsis. Hier in Deutschland gibt es was so aus der anthroposophischen Richtung zu kommen scheint. Mir fallen da, habe ich selber früher auch keinen Hintergrund gehabt, gab es so Bücher von Wolfgang Göbel und so, wo drin stand, man soll Kinder nicht sofort impfen, weil das so ein ganz wichtiges Training für deren Gesamtsystem ist, wenn sie krank werden und so.
Da existierte die völlige Fehlvorstellung, es sei besser, man machte diese Erkrankung tatsächlich durch.
Ja.
Das wäre sozusagen der natürliche Vorgang der Immunisierung.
Und auch das ist inzwischen natürlich durch zahlreiche, sehr gute Studien völlig widerlegt.
Ja? Absolut widerlegt. Und abgesehen davon, dass ja manche Erkrankungen auch so gefährlich sind, dass das Durchmachen auch tödlich verlaufen kann. Insofern, dafür impfen wir ja. Oder um sozusagen Spätfolgen oder Nebenwirkungen oder nicht erwünschte Ereignisse, die im Rahmen dieser Erkrankung auftreten, vermeiden zu können, impft man ja im Wesentlichen. Und aus dem Grunde, glaube ich, sind alle gut beraten, den Impfungen gegenüber sachlich und auch offen eingestellt zu sein.
Vielleicht sollte man auch in Sachen Gesundheit doch mehr auf Evidenz setzen, als auch philosophische oder religiöse Neigungen. Ja, das kann man, glaube ich, auch festhalten.
Es war ja ganz interessant zu sehen. Das ist ja schon ein bisschen eine kulturelle Frage und auch innerhalb Deutschlands nicht gleich verteilt. Also während der Corona-Impfung hatten wir die höchsten Impfquoten in Bremen und das nahm dann so nach Süden und nach Südosten hin ab. Ist es ja auch interessant, dass in der Schweiz zum Beispiel in bestimmten Kantonen sehr ausgeprägte anthroposophische oder naturheilkundliche Vorstellungen existieren, die dann weit entfernt sind von wissenschaftlicher Evidenz und dass auch eine ganz bestimmte Art von Medizin gemacht wird. So ein bisschen verteilt sich das in Clustern durch Mitteleuropa über Landesgrenzen hinweg. Das ist schon interessant zu beobachten.
So, jetzt ist nicht nur interessant, sondern auch relevant, wie sozusagen die Impfquoten sind. Also wir haben in Deutschland immer noch bei Kindern relativ hohe Impfquoten, aber Impfserien werden zu spät oder gar nicht abgeschlossen. Und da frage ich mich zum Beispiel, warum? Sind das dann die Eltern, die bei den Jugendlichen nicht mehr hinterher sind? Können Sie sich das erklären?
Genau, ja, ich würde schon sagen, ich glaube im Kleinkindalter, wenn die Kinder offensichtlich schutzbedürftig und vulnerabel sind, tun die Eltern das und sie werden auch gut erreicht von den U-Untersuchungen und auch von den Bemühungen der Kinderärztinnen und Kinderärzte, die ja sehr intensiv sind und auch gut sind. Und das funktioniert, glaube ich, einigermaßen mit Schuleingangsuntersuchungen und anderen Dingen. Ich habe immer wieder so Momente, wo dann eben auch vielleicht festgestellt wird, da hat eine Impfung ist nicht zu Ende geführt worden oder hat gar nicht stattgefunden, wo also eine gewisse Überprüfung stattfindet, mit einem ritualisiert oder organisiert und systematisiert. Und das ist mit zunehmendem Lebensalter bei den Kindern und Jugendlichen dann eben nicht mehr der Fall. entziehen sich vielleicht Jugendliche in der Adoleszenz oder in der Pubertät auch ein bisschen in dem elterlichen Zugriff und dann wird das nicht zu Ende geführt. Das ist aber, glaube ich, immer ein gewisses Problem gewesen. Das ist jetzt nicht neu in dem Sinne, aber man müsste sich überlegen, gibt es irgendwie ein Setting, dass man dem beikommt.
Also, sagen wir mal so, eins der Settings oder der Empfehlungen oder auch Initiativen jetzt der Impfwoche ist, dass Ärztinnen und Ärzte jeden Kontakt mit Patientinnen und Patienten nutzen sollen, um den Impfstatus zu überprüfen. Das scheint mir sinnvoll, aber ich weiß nicht, ob es immer machbar ist.
Ja, jeden Kontakt vielleicht nicht, aber wenn es direkt und spezifisch um das Thema Prävention, Früherkennungsdiagnostik geht, auf jeden Fall. Den Arzt aufsucht, um eine Gesundheitsuntersuchung durchführen zu lassen, die alle 3 Jahre von der gesetzlichen Krankenversicherung angeboten wird. Jeder, der eine Prostatakrebsvorsorge macht, eine Kolonuntersuchung macht, im Sinne einer Vorsorge. Also bei jedem Vorsorgetermin sollte eigentlich ein Standard sein, dass man den Impfausweis einsieht und vielleicht auch bei anderen Behandlungsanlässen, die jetzt nicht so dominant von einem anderen Thema bestimmt werden, dass man vielleicht Gelegenheit findet, auch mal eben schnell reinzugucken.
Ich weiß jetzt nicht, ob in der elektronischen Gesundheitskarte auch der Impfstatus drin ist. Ich habe nur gerade daran gedacht.
Aber er kann drin sein.
Ja. Er kann drin sein, weil ich nämlich gerade daran gedacht habe, wie lange das, als mein Hausarzt mich fragte, hör mal, wie sieht es eigentlich in Sachen Impfung aus, wie lange es gedauert hat, bis ich meinen Impfpass wiedergefunden habe.
Naja, es gab ja mal diese Kampagne Deutschland sucht den Impfausweis.
Ja.
Plakatierung. Fand ich gar nicht so schlecht. Ja.
Nee, glaube ich auch, ist gut, aber vielleicht wäre eben eine digitale Lösung inzwischen auch angebrachter.
Ich glaube, so eine digitale Lösung, die automatisch mitläuft im Hintergrund, ist sicherlich etwas, was hilfreich sein könnte in dem Kontext.
Mich vielleicht auch erinnert. Eine kleine App, die sagt, hör mal, du Tetanus müsste aufgefrischt werden.
Zum Beispiel, ja.
Ja. Wir machen ja genug mit Gesundheits-Apps, die einen erinnert, du musst noch 2000 Schritte, da wäre das andere vielleicht auch sinnvoll.
Auch gut, ohne Frage.
Ja. Und jetzt haben wir ein paar Krankheiten sozusagen, da gibt es Probleme, weil ausgerechnet zum Beispiel beim Masernimpfschutz sieht die Quote nicht gut aus. Dann habe ich gelesen, die HPV-Impfquoten stagnieren oder steigen nur leicht und Masern gab es ja viele Ausbrüche weltweit in den letzten Jahren wieder. Und bei HPV fand ich das so bedauerlich, weil das ist eine Impfung, die ist noch gar nicht so alt. Das ist endlich mal eine Impfung gegen eine Krebsart, ja, was wir uns immer also gewünscht haben, zivilisatorisch.
Ja.
Und dann entwickelt sich das nicht positiv weiter. Das ist eigentlich, finde ich, total betrüblich.
Das Letzte teile ich. Mir ist auch nicht klar, woran das tatsächlich liegt. Da bin ich überfragt, warum die HPV-Impfquoten stagnieren und nicht vorangehen. Bei der Masernimpfung gibt es Vorurteile gegenüber der Masernimpfung. In den 60er, 70er Jahren, Anfang der 70er, Masernimpftypen oder Impfserien gegeben, die haben dann unter Umständen schon auch mal Impfreaktionen ausgelöst, größeren Umfangs. Und das ist immer noch in den Köpfen und wabert so als eine nebulöse Geschichte durch die Diskussion und führt dann eben dazu, dass die Leute ein Ressentiment entwickeln, das völlig ungerechtfertigt ist. Zum jetzigen Zeitpunkt muss man einfach sagen, Masern, Mumps, Röteln, MMR ist ein Kombinationsimpfstoff, der eigentlich standardmäßig auch gegeben wird im Kleinkindesalter. Also insofern, das sind dann aber sozusagen bei Masern, glaube ich, schon bestimmte Communities, in denen das auch besonders ausgeprägt ist. Es gibt ja auch manche Glaubensrichtungen, die sich schwer tun mit dem Thema Impfungen. Und so kommt das eins zum anderen. Und da haben wir dann auch immer wieder Masernausbrüche, jenseits von internationalen Ausbrüchen an anderer Stelle, wo einfach die Impfquote durch Mangel an ärztlicher Versorgung nicht sichergestellt ist.
Also wenn ich mir so angucke, was so ein bisschen unsere Highlight-Themen waren der letzten Jahre, also was wir besonders oft gemacht haben, dann kann man ja schon feststellen, Sie und ich, wir sind beide schon Gesundheitskompetenz-Freaks. Ja?
Ja.
Und an der einen Stelle würde ich aber schon gerne mal auch Ihre Meinung jetzt wissen. Also jetzt gibt es solche Phänomene wie der Masernimpfstoff, der früher Probleme gemacht hat. Das geht nicht aus den Köpfen raus. So, das heißt, da ist was, da hat man inzwischen die Impfstoffe verbessert. Da gibt es praktisch kaum noch Nebenwirkungen. Das scheint also nicht zu funktionieren, weil da gab es ja mal ein Problem. Neue Impfstoffe, da gibt es ganz große Skepsis, weil das ist ja neu und nicht gut erprobt.
Ja,
wie kommt man aus dieser Nummer raus?
Das ist schwierig. Ich glaube, nur durch eine wirklich kontinuierliche, beharrliche Form von sachlicher Information, die auf der individuellen Ebene in der Arztpraxis, Kinderarzt oder Hausarztpraxis im Wesentlichen jedenfalls stattfinden sollte und kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, braucht man, wir haben die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das ist eigentlich eine tolle Einrichtung, mit der öffentliche Kampagnen auch zu dem Thema gefahren werden können. Es gibt dort die schöne Fernsehserie Charité, die auch eine Menge, sagen wir so, an Hintergrund oder an historischem Wissen vermittelt, was hat sich so hier in Berlin an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert an Medizininnovationen ereignet. Das war ja schon Robert Koch, Tuberkel, Bacillus, Virchow. Da hat es ja unglaubliche, sensationelle Fortschritte in der Medizin gegeben, die im Übrigen dann an vielen Stellen wirklich dafür verantwortlich waren, dass die Lebenserwartung von Menschen und auch die Lebensqualität von Menschen, das Vermeiden von Erkrankungen stattgefunden hat. Und zwar in großen Sprüngen. Und die Geschichte der Impfung ist eigentlich eine der erfolgreichsten Kapitel der Medizingeschichte. Das könnte man, glaube ich, populär wissenschaftlich aufpeppen und anders vermarkten, vielleicht auch medial verarbeiten. als wir das tun, um Leuten klarzumachen, was da an Potenzial schon gehoben worden ist, aber auch noch drinsteckt.
Ich finde halt interessant, dass man ja eigentlich, wenn man Impfskeptiker sein möchte, muss man eigentlich, finde ich, mehr intellektuellen Aufwand leisten. Und zwar deutlich mehr, als wenn man sich einfach anschließt dem, was ja auch alle Experten sagen, nämlich, dass Impfen gut ist, weil man schlichtweg ja gucken kann, ach, guck mal, seitdem gibt es eine Impfung gegen Polio, gibt gar kein Polio mehr. Ja. Bei vielen anderen Sachen ist der Effekt ja nicht so deutlich.
Ja.
Ne?
Es gibt ja den Anspruch, Vorurteile haben die höchste Rechtskraft.
Ja. Okay.
Das ist da eben dann auch ein bisschen so. Und der Aufwand, der betrieben wird, dieses Vorurteil weiter zu erzählen und zu erhalten, ist gewaltig. Also das ist jetzt mal ein besonderes psychologisches Phänomen. Welcher Nutzen, welcher innerpsychische Benefit entsteht in einem, der das so betreibt? Das ist ein psychologisch-philosophisches Thema, was ich heute ja nicht lösen werde.
Nee, okay.
Aber trotzdem spannend.
Wir leben in einer Zeit, wo immer mehr Impfungen entwickelt werden. Ja? Wir alle warten, also zumindest Leute, die von Impfungen überzeugt sind, auf zum Beispiel noch mehr mRNA-Impfungen. Die haben uns ja auch, sagen wir mal, aus der Corona-Krise rausgeholt. Ursprünglich war das eine Technologie, die nur entwickelt wurde, um gegen Krebsarten impfen zu können. Das wird also sehr wahrscheinlich quasi eine zivilisatorische Meisterleistung sein. Gleichzeitig gibt es wieder sowas wie Masern, es gibt Diphtherieausbrüche und so weiter und so fort. Wir haben wieder Polio-Wildviren im Abwasser gefunden, auch in Deutschland. Das heißt, wir haben Leute, die
ausscheiden,
die an Polio erkrankt sind. Werden wir möglicherweise in 20 Jahren so eine paradoxe Situation haben, dass wir uns zwar gegen Krebs impfen können, aber dass die Leute reihenweise an Masern sterben?
Nein, das glaube ich nicht. Also, das glaube ich nicht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen ein Bild, das kann man so nicht zeichnen, definitiv nicht. Aber wir werden vielleicht einen Teil der Bevölkerung haben, die sachlich und vertrauensvoll mit der Situation umgeht und die Dinge nutzt, die es gibt. Und wir werden Teile der Bevölkerung haben, die aus welchen Gründen noch was nicht tun. Und das wird sich dann, wenn wir zum Beispiel auch gegen Tumorerkrankungen in größerem Umfang in der Lage sein sollten, zu impfen, vielleicht auch ändern, weil dann vielleicht doch mehr Menschen das Gefühl bekommen, vielleicht ist es gar nicht falsch, daran teilzunehmen.
Wir können ja nochmal darüber sprechen. Also eine Idee, glaube ich, der Impfwoche ist ja auch, Leute auch mit Meinungen, wo wir sagen, die sind ein bisschen absurd, ernst zu nehmen und mit denen zu sprechen. Wenn jetzt bei Ihnen jemand in die Praxis kommt und sagt, ich weiß nicht, soll ich mich impfen lassen, soll ich meine Kinder impfen lassen? Wie gehen Sie mit denen um?
Ja, ich gucke mal, was für Situationen, oder wie ist die Gesamtsituation? Leidet der Mensch an einer chronischen Erkrankung, hat er andere Erkrankungen? Was hat er bisher so durchgemacht? Und frage ihn, ob er und aus welchen Gründen er einen Vorbehalt unter Umständen hat gegen eine Impfung. Also grundsätzlich empfehle ich die Impfung, das ist ja überhaupt gar keine Frage, und zwar für jeden. Wenn er dann darauf nicht anspringt und Skepsis hat, dann diskutieren wir diese Skepsis und ich versuche dann, die existierenden Vorurteile oder vielleicht Fehlinformationen richtigzustellen. Und überlasse ihm da trotzdem die Entscheidung und lasse ihm auch Zeit für die Entscheidung und vermittle ihm nicht den Eindruck, als wenn ich so mit Pressure, mit Druck versuche, so etwas zu bewegen, weil das löst ja dann den Menschen nochmal wieder Misstrauen aus, nach dem Motto, er wird ja einen Grund haben, dass er mich jetzt. Und wenn es dann nur die Abrechnung ist, so ungefähr.
Ah ja,
ja, klar. Ich glaube, je entspannter und distanzierter und gelassener man damit umgeht und je weniger man den Druck auf ihn individuell oder sie individuell da ausübt, umso vertrauenswürdiger ist man.
Haben Sie als Argumente auch in der Schublade Ihren Impfpass oder die Kopien der Impfpässe Ihrer Kinder, dass man sagen
kann, nein, das
haben Sie auch alles gemacht?
Das habe ich nicht, aber ich glaube, ich kann erklären oder erzählen, was ich alles und was wir alles gemacht haben. Und da ist das gesamte Standardprogramm der möglichen Impfungen dabei.
Okay. Also es gibt ja immer Empfehlungen der ständigen Impfkommission.
Genau.
Und da können wir vielleicht nochmal was dazu sagen, weil die, glaube ich, jetzt nicht daran interessiert ist, irgendjemandem Geld in die Kassen zu
geben. Die ständige Impfkommission ist ein Expertengremium, was ehrenamtlich arbeitet und unabhängig arbeitet und die Impfempfehlung für die Bevölkerung Deutschlands entwickelt oder kontinuierlich pflegt. Neue Impfungen oder wenn neue Impfungen auftauchen, dafür Impfempfehlungen ausspricht und zwar auf der Basis von evidenzbasierten Kriterien. Also die GIKO, die ständige Impfkommission, die schaut sich an, was ist die Studienlage, was spricht dafür, was spricht dagegen, was haben wir für Ergebnisse, haben wir definitiv gesichert einen größeren Nutzen als denkbaren Schaden. Natürlich gibt es auch schon mal Nebenwirkungen oder Impfreaktionen, selbstverständlich. Das Immunsystem wird ja durch die Impfung angeregt, Antikörper oder auch Antikräfte, Abwehrkräfte zu bilden gegen bestimmte Erkrankungen und dass das sozusagen dazu führt, dass der Mensch nach einer Impfung unter Umständen für einige Tage auch sich etwas unwohl fühlt oder auch mal ein bisschen Fieber entwickelt oder andere Beschwerden, Kopfschmerzen hat oder Gliederschmerzen hat. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem tatsächlich angeregt worden ist. Also wenn man so will, auch eine positive Reaktion, weil man sagen kann, ja, diese Impfung, die hat offensichtlich ihren Sinn und Zweck erfüllt. Das kann man dann relativ gewiss sagen. Aber man muss das natürlich erklären. Und die Impfkommission, die bewertet eben die Ergebnisse, die aktuell vorliegen. Und die werden ja ständig und kontinuierlich weiter und zusätzlich erworben. Also Impfreaktionen oder unerwünschte Reaktionen werden natürlich die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft oder anderen Gremien gemeldet oder beim Paul-Ehrlich-Institut aufgenommen. Und da wird dann natürlich geschaut, gibt es jetzt plötzlich Hinweise dafür, dass wir mit so einer Impfung tatsächlich unter Umständen, zumindest hat es bisher noch nie gegeben, aber oder jedenfalls mir nicht erinnerlich in den letzten Jahrzehnten, aber theoretisch gibt es das natürlich, dass man vielleicht mehr Schaden als Nutzen anrichten würde. Und dann würde man natürlich unter Umständen die Empfehlung auch zurücknehmen. Also insofern, es läuft kontinuierlich, dauerhaft ein Prozess ab, mit dem sehr minutiös, sehr sachorientiert und sehr wissenschaftlich basiert bewertet wird, ob eine solche Impfung sinnvoll ist, ja oder nein. Und solange wie sie sinnvoll ist, spricht sie die Impfkommission dann auch für sie aus. Und dann sind auch wir als Ärzteschaft und als Handelnde eigentlich auf der sicheren Seite und auch haben ein gutes Gefühl zu sagen, das ist geprüft und wird auch kontinuierlich überwacht. Und dann kann man sehr guten Gewissens den Leuten zu der Impfung raten.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.